So, ich freue mich. Ganz neues Gebäude, ganz neue Umgebung. Letztes Jahr noch bin ich und Caroline hier durch Knittlingen gelaufen und wir haben Weihnachtssterne verteilt. Der ein oder andere mag sich noch düster erinnern, es ist ja jetzt ein Jahr her, da gab es eine Karte dazu. Und da war ein Bibelvers drauf. Und so, ganz klassisch wie in der Schule, hat jeder seine Hausaufgaben gemacht. Und jeder kann ihn auswendig. Hände hoch, wer kann ihn?
Vor einem Jahr oder jetzt vor Weihnachten?
Jetzt, letztes Weihnachten.
Der hängt im Kühlschranktür. Ja.
An die Technik, kriegen wir ihn kurz angeworfen oder eher nicht? Eventuell? Können wir noch mal ein bisschen überlegen. Genau. Ja, schon ein wenig. Es war aber auch gemein.
Ich kann ihn fast auswendig,
vielleicht kriegen wir ihn gemeinsam hin.
Glaube ich zumindest. Fast auswendig.
Oder wollen wir noch warten? Technik?
Wir wollen gehen. Wahrheit festhalten.
Der Herr Christus ist es. So.
Ich habe den Heim verteilt, ich habe ihn so
offen. Danke, Technik. Genau. Da ist das Stichwort gefallen. Wahrheit. Und ich sage auch mal ein bisschen Spoiler-Alarm, auch die kommenden Predigten werden sich um das, was in dem Bibelvers zu finden ist, ein wenig drehen. Und heute wollen wir uns die Wahrheit anschauen. Die Wahrheit. Da beginne ich vielleicht mit einer etwas einfachen Frage. Kennst du die drei großen Überwachungsstaaten?
China,
also ich würde auch auf jeden Fall China anführen, denn ich habe da tatsächlich eine Doku gesehen. Nordkorea. Ich muss sagen noch kurz was zu China. China hat tatsächlich eine moderne Gesichtserkennungssoftware an Straßenlaternen, an den Kameras. Es gibt Städte in China, da muss man die Polizei nicht rufen. Wenn sich zwei Leute prügeln, die kommen tatsächlich von alleine. Die hat es schon gesehen, weil die Kameras Alarm geschlagen haben. Auch schon vorher gemerkt, da gibt es jetzt eine brenzliche Situation und meldet es schon. Unfassbar. Als zweites ist auch schon gefallen, USA. Ja, würde ich auch definitiv zustimmen. Die hören unsere Regierung mit und was man denkt im Telefonat ist vertraulich, liegt morgen schon ausgewertet beim Geheimdienst der CIA am Abteilungsleiter auf dem Tisch. Und was ist das dritte Land in der Überwachungsstaaten?
Russland.
Ich bin hier tatsächlich auf das Schwabenland gekommen. Kennt ihr das nicht auch, was Oma Gertrud lehnend auf der Fenstersims nie nicht gehört und gesehen hat? Das ist nicht passiert. Das hat noch kein Geheimdienst geschafft. Das war jetzt etwas witzig, aber was ich damit sagen will, uns Menschen verbindet doch etwas. Wir suchen nach Wahrheit. Es treibt uns an. Und manche treibt was Unterschiedliches an, die einen vielleicht Sicherheit, die anderen Neugier. Aber irgendwie sind wir alle auf der Suche nach Wahrheit. Aber was ist Wahrheit? Der Begriff Wahrheit wird tatsächlich unterschiedlich gebraucht und verwendet. Gemeinhin ist Wahrheit die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder einer Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe. Zugrunde liegt das Adjektiv wahr, auch Echtheit, Richtigkeit, Reinheit, Authentizität. Und man kann es dann in Begriffen wie zum Beispiel in einzelnen Sätzen wie ein wahrer Freund finden. Alltagssprachlich kann man Wahrheit auch als Gegensatz zur Lüge oder Unwahrheit, als bewusste Verfälschung der Wahrheit sehen. Die Frage der Wahrheit ist so zentral, dass sie Philosophien und Logik schon seit Jahrtausenden beschäftigt. Wir Menschen wollen es ganz genau wissen. Die Frage der Wahrheit treibt jede Wissenschaft an. Nicht verwunderlich, dass auch die Bibel mit der Frage der Wahrheit sogar beginnt. Wir schauen ganz zu Beginn der Bibel, geht es ja um die Schöpfung in den ersten Zeiten. Da steht Gottes Handeln im Zentrum. Ein paar Kapitel später, im dritten Kapitel, beginnt es erstmals das Handeln des Menschen im Zentrum zu stehen. Und der Mensch, der sich auf die Suche nach Wahrheit begibt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Schlange verführt Eva, indem sie Gottes Weisheit verspricht, Gottes Wissen. Die Wahrheit. Wir lesen weiter. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust, also toll wäre, für die Augen, verlockend, weil er klug macht. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und auch davon. Und er aß auch davon. Eine Frucht, die klug macht. Das wäre heute auch wieder verführerisch. An alle Schüler, nie wieder lernen. Eine Frucht, die klug macht. Sehr verführerisch. Der Mensch wird mit dem ersten Handeln beschrieben und es wird auch irgendwie gleich ein Flop. Die Sehnsucht nach Wahrheit. Was verbirgt sich wohl dahinter, wenn ich diese Frucht esse? Das einzige Gebot Gottes. Und der Mensch ist so sehr auf der Suche nach Wahrheit, dass er dieses übertritt. Die einzige Spielregel für ein gemeinsames Leben. Und der Mensch übertritt sie. Mit diesem Bruch brach die Beziehung mit Gott. Und wir Menschen können keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben. Und alle anderen Dinge, schlimmen Dinge, kamen damit in die Welt. Wir nennen das den Sündenfall. Was hat der christliche Glaube jetzt mit Wahrheit zu tun? Was hat Glaube allgemein eigentlich mit Wahrheit zu tun? Glaube kommt doch eigentlich von Nichtwissen. Oder nicht? Eigentlich ist christlicher Glaube vielleicht der Versuch von Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben, Dinge zu erklären, welche die Wissenschaft heute längst geklärt hat. Vielleicht kennst du dieses Argument. Vielleicht kennst du diese Aussage. Es sind so Aussagen, die ganz gerne in Streitgesprächen um den Glauben fallen. Oder Diskussionen. Vielleicht kennst du diese Frage aber auch aus eigenen Zweifeln. Vielleicht fragst du dich manchmal, was ist denn eigentlich die Wahrheit? Glauben ist ja eigentlich nicht sicher. Wenn dich solche Zweifel plagen, kann ich dir sagen, das ist keine Schande. Zweifel sind gut. Denn Zweifel zeigen, dass du es wissen willst, dass du Gott suchst, dass du ihn suchst. Und wenn dich diese Zweifel plagen, lass dir helfen. Rede mit deiner Bruder oder deiner Schwester im Glauben. Die zwei gerade genannten Argumente werden wir uns heute ein bisschen anschauen. Zuerst mal das erste. Glauben ist kein Wissen. Duden schreibt hierzu, Glaube, eine feste Überzeugung, die nicht auf Fakten beweisen, sondern auf einem Gefühl beruht. Alles klar. Aber genau das verstehen wir doch manchmal unter Glauben. Ein Sprung ins Ungewisse. Auf ein Gefühl hin. Das ist irgendwie wie, ich weiß es, das sagt mir mein Bauch. Wenn christlicher Glaube nur auf Gefühlen beruhen würde, ich bin ehrlich, ich glaube, ich wäre kein Christ. Zu ungewiss, auf ein Bauchgefühl hin, baue ich doch mein Leben nicht auf. Zu ungewiss. Und ich muss ehrlich sagen, in meinem Bauch fahren täglich viele Gefühle herum. Und manchmal ist es auch schwer, sie vom Furz zu unterscheiden, aber es ist einfach schwer. Versteht mich nicht falsch. Glaube darf von Gefühlen untermauert sein. Und man darf Gottes Gegenwart spüren. Man darf ihn fühlen. Aber es ist nicht ausschlaggebend. Wenn wir uns das mal überlegen würden, Glaube würde auf Gefühlen beruhen, wie viele Menschen könnten gar nicht glauben. Man denke doch nur an beeinträchtigte Menschen oder ganz junge Kinder, die vielleicht noch nicht so weit sind oder nicht in dieser Form empfinden können. Doch was meint die Bibel, wenn sie von Glauben spricht? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In der Bibel geht es, wenn es um Glauben geht, nicht darum, etwas für wahr zu halten. Und nach der Definition vom Duden ist Glaube auch die falsche Übersetzung des griechischen Wortes. Man müsste da eigentlich dann was anderes hinschreiben. Wenn das Neue Testament über Glauben spricht, dann geht es um Gericht, um Gottes heiligen Zorn. Es geht um Ausweg und Vergebung. Und auf diesem Hintergrund geht es darum, wie du zu Gott stehst, zu Jesus stehst. Hängst du dich an Jesus wie in einen Rettungsring oder lehnst du ihn ab und trägst sein Gericht selbst? Eine bessere Übersetzung in meinen Augen wäre daher das Wort Vertrauen. Vertraust du auf Jesus? Nimmst du Jesus als deinen Retter an? Wie stehst du zu Jesus? Die Bibel ist ein Versuch, Dinge zu erklären. Ist die Bibel ein Sachbuch über spirituelle Themen und Lebensweisheiten? Nein, das ist sie nicht, gleich zu Beginn. Das ist nicht der Anspruch. Wenn man es genau nehmen will, ist die Bibel sogar eigentlich eine Bibliothek mit 66 Büchern. Genau. Und die haben alle verschiedene literarische Gattungen. Wir sehen zum Beispiel klassisch die Briefe von Paulus zum Beispiel, der im Neuen Testament, hier Neues Testament, Briefe von Paulus oder von anderen Schreibern. Und Briefe haben ganz klassisch, wir kennen es heute, wer noch einen Brief geschrieben hat, junge Leute eher Messenger, aber Briefe, da hat man Briefkopf mit Anrede und einen Schluss mit Abschieds-, Grußformel, wie man das so kennt, sehr geehrte Damen und Herren oder bla 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 und mit freundlichen Grüßen, sowas. Und diesem literarischen Stil folgen tatsächlich die Briefe. Dann gibt es da natürlich auch Dichtungen, die in ihrer Ursprache in Hebräisch, Griechisch oder Aramäisch tatsächlich auch sich reimen oder Liedern entsprechen. Man kann sie singen. Beispiele hierfür sind Psalme, Sprüche und Prediger. Also die Dichtungen, das sind die Lehrbücher hier aufgeführt. Genau. Und dann gibt es noch eine bisschen Sondergattung, die ist ein bisschen schwer einzuordnen, das sind prophetische Bücher. Dazu gehören im Alten Testament die ganzen Propheten, das sind schon einige prophetische Bücher, und im Neuen Testament sind es nicht ganz so viele, und da wahrscheinlich am eindrücklichsten die Offenbarung. Aber die häufigste Gattung in der Bibel ist jedoch der Bericht, Geschichtsbücher hier aufgeführt. Es macht tatsächlich über die Hälfte vom Neuen Testament aus. Und ein Großteil der ganzen Bibel. Was sind Geschichtsbücher? Geschichtsbücher folgen tatsächlich dem Schreibstil, wie Historiker damals Berichte verfasst haben. Zum Beispiel Berichte über Julius Caesar im Römischen Reich, haben Schreiber mitgeschrieben, historische Berichte verfasst. Diesem Schreibstil folgen tatsächlich diese Berichte. Natürlich dem kulturellen Hintergrund angepasst. Wir reden hier über einen jüdischen Hintergrund und das Julius Caesar wäre jetzt römischer Hintergrund. Aber diese jüdische Geschichtsschreibung zum Beispiel im Alten Testament hat die jüdische Geschichtsschreibung geprägt und ist bis heute ausschlaggebend. Also für die Juden sind die Geschichtsbücher die Geschichte ihres Volkes. Und Lukas zum Beispiel, auf den werden wir gleich näher eingehen, hat tatsächlich einen griechischen Stil genommen, wie man griechisch Berichte verfasst, natürlich mit jüdischen Einflüssen, aber er war da sehr konkret. Er war eigentlich ein Historiker. Und was möchte ein Bericht? Möchte ein Bericht ein Roman sein, der eine Geschichte erzählt, die erfunden ist? Nein. Ein Bericht möchte Fakten berichten, Ereignisse erzählen, die geschehen sind. So schreibt Lukas: Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren, dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Die Inspiration der Heiligen Schrift, der Bibel, so glauben wir es ja, dass der Heilige Geist die Bibel, die Schreiber bei der Abfassung inspiriert hat, dies schließt keine sorgfältige Recherche des Autors aus. Dass Gott den Autor inspiriert hat, heißt nicht, dass er sich vorher gut informiert hat. Und Lukas hat sich gut informiert. Seine Quellen waren sowohl schriftlich wie mündlich. Und Lukas Quellen waren nicht fünfte Hand, lange Flüsterpost und dann hat sich die Botschaft halt etwas verwässert. Nein, Lukas Quellen waren erste Hand. Und so haben viele Menschen das, was geschehen ist, gesammelt, bewahrt, schriftlich und mündlich. Sowohl die Augenzeugen wie Außenstehende wie Lukas. Und niedergeschrieben als Bericht. Bei Lukas geht es nicht darum, religiöse Theorien aufzuschreiben. Er erzählt die frohe Botschaft. Die Dinge, die sich in ihrer Mitte erfüllt haben, geschehen sind. Und Lukas bürgt dafür, dass er sorgfältig dem nachgegangen ist. Er selbst unterstreicht seine Sorgfalt. Immer wieder, mit der er als Historiker gearbeitet hat. Berichte geordnet und zusammengetragen. Lukas will die Authentizität und Vertrauenswürdigkeit der christlichen Botschaft untermauern. Also, was ist Glaube in der Bibel? Vertrauen, das auf Fakten beruht, würde ich sagen. Doch wenn wir von der christlichen Wahrheit sprechen, fragen wir uns, was meint denn die Bibel? Was ist die christliche Wahrheit? Es scheint irgendwie in Verbindung mit der Botschaft zu stehen. Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. So berichtet es uns Johannes. In dem sechsten von den sieben Ich-Bin-Aussagen werden drei Wesenspunkte Jesus festgehalten. Jesus ist Weg, Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg. Jesus ist nicht der Weg. Er ist nicht nur irgendeiner von vielen Wegen. Wir haben es bei der Einleitung gehört. Er ist der einzige Weg. Niemand anderes als Jesus hätte als Jesus Gottes Sohn hätte makelloses Opfer sein können. Niemand anderes als Gott selbst hätte das tun können. Um den Weg frei zu machen, zurück in die Beziehung mit Gott, wieder es möglich machen, dass der Mensch Gemeinschaft mit Gott haben kann. In der Apostelgeschichte sehen wir, in den frühen Tagen der Urgemeinde wurde sie oft als der Weg bezeichnet. Der Weg. Weil die Menschen erkannten, dass Jesus der Weg ist, der einzige Weg. Er hat für den einzigen Weg gesorgt zum Vater. Ein Weg raus aus geistlicher Dunkelheit, Verlorenheit, Sklaverei der Sünde, einem schlechten Gewissen, raus aus der Verdammnis, hinauf zu Gott, hin zu Jesus. So macht er für uns den Weg frei zu einem erfüllten Leben. Einem Leben, wie wir es eigentlich hätten führen sollen. Wie es eigentlich von der Schöpfung gewollt war. Es war noch nie populär zu sagen, es gibt nur einen Weg. Damals nicht, aber heute ist es schon gleich mal dreimal nicht. Wir Menschen lieben es, noch eine Hintertür zu haben. Noch einen Ausweg, vielleicht doch noch einen anderen Weg zu gehen. Sicherheitshalber noch zwei Rettungsringe mehr. Aber das ist es nicht. Jesus ist der einzige Weg. Alle anderen würden uns mehr in die Tiefe ziehen. Wir müssen uns an Jesus klammern, auf Jesus vertrauen. Treffend formuliert Paulus in Römer: Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Da muss ich nichts mehr ergänzen. Nächster Punkt. Die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Nicht nur ein Teil oder ein bisschen, sondern er ist die ganze Wahrheit. Das steht tatsächlich so ein bisschen als Überthema über dem Johannesevangelium. Es beginnt mit dem lebendigen Wort. Jesus ist lebendiges Wort. Jesus selbst ist die Botschaft. Und er ist die Botschaft, die im vollen Umfang wahr ist. Seine Wahrheit ist absolut, das heißt vollständig, eindeutig, uneingeschränkt, endgültig. Und sie ist universal. Sie gilt immer für alle Menschen in jeder Situation. Die Tatsache, dass durch Christus die Wahrheit offenbart wurde, sehen wir Gott. Durch Jesus ist die Gemeinschaft wieder möglich. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Gnade und die Wahrheit. Selbst bevor es das Gesetz gegeben hat, hing ein gerechtes, von Gott wohlgefälliges Leben nicht ausschließlich von Einhaltung irgendwelcher Gebote ab. Die größte, aber grundlegendste Voraussetzung dafür war echtes Vertrauen. Das sehen wir sogar im Alten Testament. Deswegen bin ich so ein Freund von dem Begriff Vertrauen auf Gott. Nicht glauben, sondern vertrauen. Denn wir sehen es im Leben von Henoch, Noah oder Abraham. Sie vertrauten auf Gott. Sie vertrauten ihm. Und sie vertrauten auf Gottes Verheißung. Und auf Gottes Gnade in ihrem Leben. Und die unverdiente Gunst und Liebe Gottes. Und das schon in Zeiten des Alten Testaments. Doch jetzt durch Christus ist die Gnade allen Menschen widerfahren. Im vollen Umfang verfügbar. Die Wahrheit. Die Wahrheit liegt nicht mehr länger hinter prophetischen Zeichen oder Handlungen wie Opfern. Sie ist nicht mehr verhüllt und versteckt, sie liegt offen. Jesus hat das Evangelium offenbart und als solches ist er die Wahrheit. Christus, das Wort, hat uns Gott verheißen, seine Prinzipien und seinen Plan vollständig offenbart. Jesus ist das Leben. Echtes Leben, dauerhaftes, geistliches Leben. Durch sein Leben, durch seinen Tod und seine Auferstehung ist es uns möglich geworden. Aufgrund seines sündlosen Lebens reicht sein Opfer für allemal. Unsere eigene Sünde gegen Gott ist weg. Diejenigen, die ihr Leben auf dieses Opfer bauen, auf Gott vertrauen, denen wird das Leben verheißen. Ewiges Leben. Leben, das weitergeht mit Christus. Denn genau so, wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus schenkt denen, die auf ihn vertrauen, ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Die sechste Ich Bin-Aussage, die wir zu Beginn hatten, ist dreifach. Drei Punkte: Weg, Wahrheit und Leben. Und sie meinen doch alle irgendwie dasselbe. Sie bringen das Evangelium auf den Punkt. Jesus ist der Weg zum Vater. Er ist die Wahrheit über Gott und das Leben selbst. Und als solches offenbart er uns die Wahrheit des Evangeliums und gibt uns das Leben. Was heißt es nun für uns praktisch, wenn wir der biblischen Wahrheit folgen wollen? Wie kann ich praktisch in der biblischen Wahrheit verwurzelt sein? Was es definitiv nicht heißt, ist besserwisserisch durch die Welt zu laufen und jeden wissen zu lassen, dass man selbst die Erleuchtung hat. Dass man selbst es besser weiß und man besser ist. Nein, ich denke, wir Christen haben uns oft darin verrannt. In Nebenschauplätzen, in Kämpfe um Diskussionen, was jetzt richtig und was falsch ist, was ethisch verwerflich und was nicht ist. Natürlich dürfen wir diese Kämpfe manchmal führen, aber eigentlich haben wir einen anderen Auftrag. Es nimmt uns in die Pflicht, auf die Botschaft des Evangeliums zu vertrauen, in guten wie in schlechten Zeiten. Sie kennen diesen Spruch. Auf diese Botschaft des Evangeliums zu vertrauen, in guten wie in schlechten Zeiten. Dass wir von Jesus getragen sind. Zeuge zu sein von dem, was auf Golgatha geschah. Für die Erlösung der Menschen. Die gute Nachricht der Rettung zu verkünden. In einer unerschöpflichen Liebe auf den einzig wahren Weg zeigen, wie es uns Gott aufs Herz legt. und wie es uns Gott eingibt. Ich bete zum Schluss. Jesus, Herr, lass uns unser Herz nicht wanken. Jesus, wir wollen auf dich vertrauen, unsere Hoffnung auf dich setzen. Du bist unsere Rettung. Wir vertrauen dir. Wir sind überzeugt davon, du bist für unsere Sünden gestorben. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, in den Himmel gefahren. Vom Himmel wirst du kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Danke, dass wir in dir Gnade haben. Wir wollen sein mit dir, in dir, deine Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.